offenbar haben viele Menschen einen Bedarf, sehr günstig an Lebensmittel zu kommen. Ebenso sind wir erstaunt, wie viele Lebensmittel immer noch jeden Tag in den Supermärkten übrig bleiben und von Foodsharing gerettet wird. Und das, obwohl ja auch mit diesen Lebensmitteln auch die Tafeln versorgt werden. Also eine große Überflussproduktion. Und das hat viele Fragen ausgelöst. Wie entstehen eigentlich die Lebensmittelpreise? Wie ist die Machtverteilung in der Vermarktung der Lebensmittel? Wer profitiert davon? Wer zahlt darauf? Das waren so Diskussionspunkte. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute dafür eine Expertin gewinnen konnten aus Frankfurt, Frau Dr. Anna Dobelmann vom Zentrum Ökumene der beiden Landeskirchen, Evangelische Kirche von Hessen-Nassau und Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck. Das war natürlich meine erste Idee, die rufe ich jetzt mal an, ob die vielleicht einen Experten haben. Dann haben wir telefoniert und dann habe ich ihr gesagt, um welches Thema es geht. Und dann sagte sie ganz trocken, ja, darüber habe ich geforscht, das kann ich machen. Also super, dass Sie gekommen sind, schön, dass so viele gekommen sind. Wir haben das jetzt so geplant, dass Frau Dobelmann uns in das Thema einführen wird und wir danach noch Möglichkeit haben, die Fragen zu stellen und zu diskutieren. Also herzlich willkommen und ich gebe Ihnen jetzt das Wort.
Was ich heute vorhabe, zentral die Auseinandersetzung mit dem Anstieg der Lebensmittelpreise. Erstmal, also in Deutschland, wie sind sie angestiegen, warum sind sie angestiegen und wer profitiert denn eigentlich davon? Dann will ich auch kurz einen Blick in globale Perspektive wagen, weil es immer einen globalen Kontext auch hat und dann auch Alternativen vorstellen, wo zum Beispiel Foodsharing und ein Verteiler gehört. Ja, wir fangen interaktiv an mit einer Frage, was ist Ihr Lieblingsgericht? Möchte jemand?
Linsensuppe.
Linsensuppe?
Orientalisch. Möhren, Mandeln, Schafskäse.
Rote Beete mit Hirse.
Kartoffeln und Brokkoli.
Lasagne.
Mein Lieblingsgericht ist Käsebrot. Ich verbinde damit, und deswegen habe ich das als Beispiel angeführt, ich bin in Süddeutschland, in Schwaben, in einem Dorf aufgewachsen, da gab es ein Backhaus und da wurde einmal in der Woche gebacken, frisches Brot. Und dieses frische Brot mit Butter und Käse ist irgendwie mein Lieblingsessen und gleichzeitig ist es eine Erinnerung an Heimat, an Herkunft, an Zugehörigkeit. Und das wollte ich so vorwegnehmen, wir werden heute sehr viele Zahlen uns angucken, aber Essen ist auch viel mehr als die Zufuhr von Kalorien, es ist auch eben verbunden mit Heimatgefühl, mit Zugehörigkeit. Es ist auch was wir gemeinschaftlich teilen und wo Menschen auch zusammenkommen beim Essen. In Südhessen ist es oft gerade grüne Soße. Hier ist es vielleicht Aluwurst. Und heute am 20. März ist tatsächlich gestern das Ramadan zu Ende gegangen. Und ich habe ein Bild mitgebracht, wie Muslime in Marburg das heute gefeiert haben. Also auch das Essen ist auch verbunden mit Religionen. Wir haben ja Fastenzeit. Das als Einstieg, jetzt fange ich ein bisschen an mit Zahlen. Wie sind denn die Lebensmittelpreise angestiegen? Sie haben es bestimmt alle gemerkt in den letzten Jahren. Ich hatte öfter die Gespräche, oh, ist alles so teuer geworden, oh krass, ich war im Supermarkt, die Butter kostet gerade so und so viel, das war doch letzte Woche anders, irgendwie ist das Thema gewesen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, deswegen eine Schätzfrage. Die Preise sind angestiegen, die Lebensmittelpreise. Zwischen 2021 und 2024. Was schätzen Sie?
30%.
Okay, Sie sind gut informiert. Um gut 30% sind Sie angestiegen. Seit 2019 sogar um 40%. Da spielen die Folgen der Pandemie auch rein. Im Vergleich zwischen den Lebensmittelpreisen von 2019 bis 2025 um 40% angestiegen. Ein besonders starker Anstieg ist Anfang 2022. Das war mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und es ist weiterhin hochgegangen, sind nicht wieder gesunken. Warum das so ist, darauf kommen wir gleich noch zurück, aber das fällt ins Auge. Ab 2024 steigen die Preise für einzelne Produkte wieder, zum Beispiel für Kaffee und Schokolade, was wiederum andere Gründe hat, aber auch darauf kommen wir noch zu sprechen. hier nochmal aufgelistet. Ab 2020 steigen die Preise aufgrund der Pandemie. Zum einen die Lieferketten, die uns werden, die zum Teil gekappt werden. Aber in Deutschland auch durch die Hamsterkäufe steigen kurzfristig auch die Preise. Dann ein sehr starker Anstieg gibt es mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine durch den Anstieg der Energiepreise. Schwächt es sich eigentlich 2023 ab. Die Lieferwege sind wieder vorhanden, die Energiepreise sinken und trotzdem bleiben die Lebensmittelpreise hoch. Einige Lebensmittel sind besonders betroffen, andere sind weniger betroffen. Am meisten Speisefette, Speiseöle, Brot- und Getreideerzeugnisse, Fleisch und Fleischwaren. Das hängt auch zusammen, weil Fleisch und Fleischwaren ist Getreide als Futtermittel. Also alle sind angestiegen, am wenigsten Obst und Gemüse. Und Kaffee und Kakao, das kommt danach. Können Sie mal gucken, hat sich Ihr Lieblingsgericht verteuert? Alles hat sich verteuert.
Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen konventionell erzeugten Lebensmitteln und ökologisch erzeugten Lebensmitteln?
Ja, da gibt es zwei Effekte. Also ich habe keine direkte Gegenüberstellung, aber zum einen sind es ja andere Lieferwege. Der Anstieg des Getreidepreises war dadurch, dass sehr viel Getreide aus Russland und der Ukraine kommen und erst die Lieferwege wieder hergestellt werden mussten. Und auf der anderen Seite gibt es den Effekt, dass die Eigenmarken der Supermärkte, also zum Beispiel ja bei Rewe, Gut und Günstig, bei Edeka, die sind viel stärker angestiegen, die sind bis um 50% angestiegen. Das spielt da vielleicht auch noch rein. Und wenn es regionale Kreisläufe sind, sind die eben von den Effekten des Preisanstiegs nicht so sehr betroffen gewesen. Jetzt komme ich nochmal zu der Frage Lebensmittelpreise und Reallöhne. Es war tatsächlich so, dass mit 2022 bis 2023 die Löhne nicht hinterhergekommen sind mit dem Lebensmittelpreisanstieg ab 2024, aber dann doch wieder sind auch die Reallöhne wieder angestiegen. Trotzdem ist es für Geringverdienende besonders belastend, der Anstieg der Lebensmittelpreise. Die Löhne steigen langsamer und die Eigenmarken der Supermärkte haben sich bis zu 50% verteuert. Und Geringverdienende sind oft darauf angewiesen gewesen, weil diese Eigenmarken eigentlich immer die günstigsten im Supermarkt sind oder gewesen sind. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum steigen die Preise für Lebensmittel an? Also den Gründen für den Anstieg, das habe ich jetzt schon öfter genannt. Der Weizenpreis ist nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine um 60% nach oben gestiegen. Etwa 30% der weltweiten Weizenproduktion und die Produktion anderer Getreide kamen aus Russland und der Ukraine und deswegen hat das so eine große Auswirkung gehabt. Die Exporte über das Schwarze Meer waren zeitweise nicht mehr möglich, aber relativ schnell sind die Lieferwege wieder hergestellt worden durch Unterstützung der EU und auch mit dem Getreideabkommen zwischen Russland und Ukraine im Juli 2022. Mit dazu beigetragen hat auch, dass die Düngemittel stark angestiegen sind. Hier sieht man, welche Länder das vor allem betroffen hat. Also vor allem die nordafrikanischen Länder, nordafrikanischen Länder hat es betroffen, China, USA und auch europäische Länder. Und vor allem die, die von Getreideimporten abhängig sind. Das hat sich sehr deutlich gezeigt, dass das in Lebensmittelengpässen führt, wenn dann die Preise steigen. Und dennoch, und da komme ich gleich drauf, wirken die sich auch auf Deutschland dann beispielsweise aus, weil wenn der Getreidepreis insgesamt steigt, dann ist es auch in Deutschland teurer, Getreide zu kaufen. Das hängt mit der Spekulation, also damit zusammen, dass der Getreidepreis sich an der Börse entscheidet. Ein zweiter Grund ist, und das ist ein langfristigerer Grund, die Klimakrise, also die Auswirkungen des Klimawandels, die wir heute schon spüren. Die Erhöhung der Erdtemperatur führt zu Extremwetterereignissen wie Dürre, Überschwemmung, Hitze. Das alles kann Ernten beeinflussen. Auch extremer Niederschlag kann es beeinflussen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch so, dass bestimmte Anbaugebiete, zum Beispiel für Kaffee, nicht mehr geeignet sind, wenn die Temperatur steigt. Also zum Beispiel aus Mittelamerika weiß ich das, in Nicaragua, Honduras, müssen viele Kaffeebäuerinnen in höhere Lagen wechseln oder angepasste Sorten züchten. Auf jeden Fall kommen die in Probleme. Und dann gibt es eben so Extremwetterereignisse, wie zum Beispiel, was der Grund war für den Anstieg des Kakaopreises, dass es in Ghana 2024, das war übrigens auch hier das heißeste Jahr seit 1850, zum ersten Mal ist die globale Durchschnittstemperatur in 2024 über die 1,5 Grad Marke geschritten.
was so einmalige Ereignisse sind, aber ein Trend beschreibt auch 2023 war schon vor 2024 das heißeste Jahr. In Ghana kam es 2024 zu Hitzewellen. 2/3 der weltweiten Kakaobohnen kommen aus Ghana und der Elfenbeinküste, also aus Westafrika. Und die Hitze führte zu Ernteausfällen und das hat die Menge des produzierten Kakaos sehr reduziert. Und die Preise stiegen um fast 300% zeitweise.
Darf ich nochmal nachfragen nach dem Getreidepreis? Wenn der so stark angestiegen ist, sehr viel Getreide kommt ja, glaube ich, aus der Ukraine. Mhm. Hat denn die Ukraine davon auch profitiert? Es wäre ja schön, wenn sie trotz des Krieges jetzt mehr Einnahmen hätten.
Erstmal waren die Lieferwege ja nicht vorhanden, die wurden aber relativ schnell wieder hergestellt. Und als die Lieferwege wieder hergestellt waren oder weitgehend hergestellt werden, ist der Getreidepreis auch gestiegen, aber der Lebensmittelpreis in Deutschland ist hoch geblieben. Wenn wir über Klima reden, die Landwirtschaft ist auf der einen Seite betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels, gleichzeitig Produzent von CO2, Fleisch vor allen Dingen, vor allem Rindfleisch. Also zum Beispiel Mozzarella stößt in der Produktion mehr CO2 aus als Hühnerfleisch. Tierwohl außen vorgestellt. Er ist da nicht mit einberechnet. Vom Umweltbundesamt gibt es so eine Liste für richtig viele verschiedene Lebensmittel. Weitere Gründe für den Anstieg. Finanzspekulationen haben die auch zum Anstieg mit beigetragen. Mythos oder Fakt? Die Spekulation mit Lebensmitteln an der Börse lässt die Preise ansteigen. Was denken Sie?
Ja.
Ja, alle sagen ja. Getreide wird an den Warenterminbörsen gehandelt. Ungefähr seit den 2000er Jahren ist es durch Finanzliberalisierung, vor allem in den USA, besser möglich, in Rohstoffe zu investieren, an den Rohstoffbörsen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an die Finanzkrise 2007, 2008, wo die Immobilienblase platzt ist. War plötzlich sehr viel Finanzkapital vorhanden und hat nach Anlagemöglichkeiten gesucht. Und erst da fingen Anlegerinnen, also Banken, Fonds, Rentenfonds, Spekulantinnen an, in Rohstoffe an den Rohstoffbörsen zu investieren oder in großem Maße zu investieren. Auch 2022 spielte das eine Rolle. Also in der ersten Märzwoche 2022 flossen weltweit 4,5 Milliarden US-Dollar in Agrarrohstoffe und das ist in einer Woche so viel wie normalerweise in einem Monat. Also auch da hat es eine Rolle gespielt. Wie funktionieren Warenterminbörsen, wo Rohstoffe gehandelt werden? Eigentlich ist es eine gute Sache. Die Idee dahinter ist eine Absicherung. Es wird darin festgelegt, wann ein Kauf und Verkauf stattfindet, von was, von wie viel und für welchen Preis und wann das stattfindet. Zum Beispiel, wenn ich als landwirtschaftlicher Betrieb jetzt Weizen aussähe, kann ich sagen, im September verkaufe ich 100 Tonnen Weizen für 220 Euro die Tonne und habe damit eine Absicherung und bin nicht von den Preisen abhängig. Was aber leider passiert ist, dass viele eben gar nicht vorhaben, wirklich Käufe zu tätigen, aber darauf spekulieren, dass der Preis steigt oder fällt und sich so diese Future-Kontrakte kaufen an den Warenterminbörsen und dadurch dafür sorgen, dass es eine große Schwankung von Lebensmittelpreisen gibt. Da ist noch wichtig, dass eigentlich das kleinere landwirtschaftliche Betriebe nicht wirklich an diesen Börsen handeln, weil sie meistens gar keinen Zugang dazu haben, sie nicht groß genug sind und sie sind aber trotzdem von den Preisen abhängig, weil diese Preise werden an den Rohstoffmärkten gemacht und alle orientieren sich daran. Zum Beispiel, ich habe in Argentinien geforscht zum Sojaanbau und mit landwirtschaftlichen Betrieben geredet, die wissen alle, was der tagesaktuelle Kurs von Soja an der Chicagoer Börse ist, weil sie damit verkaufen oder eben nicht verkaufen. Und kleine Betriebe können sich nicht aussuchen, wann sie verkaufen, weil sie ihre Kredite bedienen müssen und weil sie keine Lagerkapazitäten haben. Gleichzeitig gibt es weltweit 4 große Getreidehändler, die riesige Speichermöglichkeiten haben und zum Teil auch die Ernte bei niedrigen Preisen zurückhalten, dort lagern und wenn die verkaufen, diese Börsen auch stark beeinflussen.
Welche sind das?
Das ist Cargill, ADM, Bunche und Dreifuß sind so die größten. Dafür habe ich 2 Zitate mitgebracht. Finanzspekulation von Jan Urhan. Er arbeitet jetzt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung seit lange beim Incotta-Netzwerk, die viel zu Lebensmittel und Lebensmittelpreisen arbeiten, gearbeitet. Er sagt, Finanzspekulationen leisten einen wesentlichen Beitrag zu Preisspitzen und Schwankungen und dadurch produzieren sie temporäre Lebensmittelverknappung und befeuern Preissteigerungen. Jetzt kommen wir dazu, wer profitiert von den Preissteigerungen hier in Deutschland. Wir haben vorhin gesehen, die Inflation geht seit 2023 zurück. Die Lieferwege sind wieder da, die Energiekosten sinken, aber die Lebensmittelpreise bleiben hoch. Das hat viele verwundert. Und letztlich kam in den letzten Jahren raus, unter anderem als Ergebnis der Monopolkommission der Bundesregierung, die zu Ende letzten Jahres einen Bericht veröffentlicht hat, in dem sie sagt, dass der Lebensmitteleinzelhandel, also die Supermärkte in Deutschland, so konzentriert sind, dass sie einfach gemeinsam in Absprache oder nicht beschlossen haben, die Lebensmittelpreise bleiben hoch und die sind hoch geblieben, obwohl die Produktionskosten gesunken sind. Die Trade Allianz, also dieser Versicherer, hat auch eine Studie davor schon erstellt und kommt zu dem Ergebnis, dass ein Drittel der Preiserhöhung durch Gewinnmitnahme der Supermärkte stattgefunden hat. Die Monopolkommission kommt zu dem Ergebnis, dass der wichtigste Faktor für die hohen Preise die hohe Marktkonzentration ist, dass Supermarktketten ihre Preise erhöhen bei steigenden Kosten, wie wir gesehen haben, aber die Preise nicht mehr senken, wenn die Kosten sinken.
Und warum gibt es da keine Kontrolle oder warum dürfen die das einfach so?
Hat denn das Landwirtschaftsministerium oder Wirtschaftsministerium überhaupt die Kompetenz, zu große Marktkonzentrationen aufzuheben?
Naja, also wir haben die Monopolkommission beauftragt, da eine Studie zu machen. Und die Bundesregierung macht die Gesetze. Und jetzt haben sie eigentlich die Aufgabe, das dann auch umzusetzen und den Empfehlungen zu folgen.
Der Hersteller ist der Dumme und der Handel
genau.
Nimmt sich's.
Ja.
Die Politik hätte Möglichkeiten, aber tut es nicht.
Ja, also es ist jetzt dieses Gutachten des Ende des letzten Jahres erschienen. Die Mühlen malen langsam, es ist aber noch nicht aufgegriffen worden.
Sind wir als Verbraucher gefordert, da einzukaufen, wo das der bessere Weg wäre, um den Preis nicht zu treiben?
Ja. Ist das eine Frage oder eine Antwort? Ist vielleicht so ein Diskussionspunkt, den wir auch nochmal mitnehmen können.
Nachher.
Auf jeden Fall. Und letztlich sind wir als Verbraucherinnen davon ja auch betroffen.
Wie ist es mit Monopolkommission und nicht Kartellamt?
Ich glaube, die Monopolkommission ist temporär eingerichtet und das Kartellamt ist eigentlich komplett die ganze Zeit zuständig. Die Monopolkommission wird beauftragt, Studien dazu herzustellen.
Im Kartellamt ist schon mehrfach gesagt worden, dass diese ganzen Aufkäufe auch von Rewe, Tengelmann, war ein großes Thema, wo Aktivisten zeitig gesagt haben, das geht schon ans Monopol. Aber man hat das nie so richtig machen wollen. Und jetzt gab es unter anderem auch eine Initiative, glaube ich, von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, die gesagt haben, wir brauchen Preistransparenz. Wir müssen überhaupt erstmal wissen, wie kommt so ein Preis eigentlich zustande, welcher Teil von so einem Lebensmittel geht in den Handel, was bekommt eigentlich überhaupt der Landwirt. Und ich glaube, da ist es ins Rollen gekommen, dass man sich dann doch genötigt sah, diese Kommission einzusetzen. Und ich hatte so den Eindruck in den Interviews, die waren selber sehr betroffen, was sie da festgestellt haben.
Ja. Hier kann man das sehen, das ist der Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel von den Supermärkten. Das sieht man, es gibt 4 große Supermarktketten, die 87% des Marktes untereinander aufteilen. Das ist zum einen Edeka, wo Netto dazu gehört, das ist die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland. Das ist Rewe mit Penny und Aldi Nord und Süd. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es eben so Aufkaufprozesse. Penny ist zu Rewe, Netto ist zu Edeka gewechselt. 2000 waren es 67% und 1995, also die 4 zusammen, waren es 55%. Also es ist so ein wachsender Prozess. Supermärkte immer stärker auch zu Herstellungsfirmen werden. Also die produzieren ja ihre Eigenmarken. Und dass sie das zunehmend stärker machen, zum Beispiel Edeka, inzwischen eine der größten Bäckereien in Deutschland.
Sie sagten, die Eigenmarken sind besonders gestiegen, nämlich 50%. Und wenn die jetzt praktisch vorgelagerte Prozesse machen, Supermärkte, das ist dann auch ein Indiz für die Gewinnmitnahmen, weil die praktisch die eigenen Marken selber herstellen und dann ist es besonders hoch.
Ja. Ein Beispiel.
Ich glaube, letzte Woche war das, hat Tegut bekannt gegeben, dass sie sich aus Deutschland zurückzieht. Tegut ist ein Tochterunternehmen von Migros, von dem Schweizer Supermarktunternehmen. Ein Ausschnitt aus der Hessenschau, da sagt Migros selber zu der Entscheidung, dass sie trotz massiver Kosteneinsparungen das Marktumfeld verschärft hat in Deutschland. Es führte zu rückläufigen Umsätzen. Die umfassende Analyse der Situation hat deutlich gemacht, dass Tegut unter diesen Bedingungen mit der spezifischen Positionierung und der vergleichsweise kleinen Unternehmensgröße langfristig wirtschaftlich nicht zukunftsfähig ist. Ein weiterer Übernahmeprozess, wir können da nicht mithalten, kommt natürlich auch hinzu, dass Tegut einen starken Bio-Segment abdeckt und das aber auch ja immer stärker in anderen Supermärkten vorhanden ist. Die Tegut-Filialen wurde angekündigt, dass sie von Edeka übernommen werden. 7.400 Mitarbeiterinnen. Das ist noch die Frage, wie viel dann davon übernommen wurden. Und das Kartellamt hat sich eingeschaltet.
Wir haben ja auch ein Tegut hier an der Wolfhager Straße. Ich habe mit dem Inhaber auch gesprochen, der übrigens auch Lebensmittel abgibt zu Foodsharing.
Und Edeka gibt zum Beispiel kein Foodsharing mehr.
Die Filialen sind eigenständig, hatte ich, als bei anderen Supermarktketten. Sind auch freier in dem, was sie anbieten und wie sie ihre Einkaufspolitik und Verkaufspolitik machen. Noch eine Sache, das wurde von den Verbraucherzentralen sehr angemerkt, dass es sogenannte Skimpflation vermehrt gibt. Skimp ist Englisch und heißt Knausern, einsparen. Hier das Beispiel so Schokolade, dass die Inhalte an Qualität verlieren, also dass zum Beispiel da weniger Schokolade drin ist, dann ist es günstiger, aber es sieht aus wie vorher, dass da Einsparungen stattfinden. Und durch die Medien gingen auch so die sogenannten Mogelpackungen, dass jetzt plötzlich da 270 Gramm immer in so einer großen Tafel Milka drin war und dann plötzlich nur 250 Gramm. Aber die Verbraucherinnen denken, dass das eben das Gleiche ist, aber es ist nicht mehr so viel drin. Und die Verbraucherzentrale hat da auch so eine Auflistung und das sind tatsächlich richtig, richtig viele betroffen. Wie werden die Preise in Zukunft sein? Da habe ich einfach ein Zitat der Verbraucherzentrale mitgebracht, das wäre auch meine Einschätzung. Natürlich weiß man nicht, wie es genau weitergeht, aber aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Lebensmittelpreise nur gering zurückkommen und die Folgen der Klimakrise wie Dürren oder Überflutung können zu Ernteausfällen führen, was die Preise weiter in die Höhe treibt. Und wir haben sehr turbulente Weltlage, auch Kriege führen immer wieder dazu. Und wenn wir jetzt ganz aktuell die Schlagzeilen uns angucken, fragen sich die Zeitungen, ob mit dem Angriff der USA auf den Iran eben die Lebensmittelpreise steigen. Im Moment steigen die Benzinpreise. Hier noch ein Blick, wie ist denn das weltweit? Den mache ich sehr kurz. Auch weltweit sind die Lebensmittelpreise gestiegen und schwanken. Was sich da zeigt, ist, dass vor allem Länder mit geringem Einkommen die Schwankungen besonders treffen und auch die hohen Ausschläge besonders treffen. Die Zahl der Hungernden ist bis zum Beginn der Pandemie gesunken, dann aber wieder gestiegen, beginnt jetzt aber wieder zu sinken. Allerdings ist das ein Mittelwert und in afrikanischen Ländern steigen sie weiterhin. Das zusammengefasst. Die Ursachen für Hunger. Das ist der Bericht der Food and Agriculture, also Landwirtschafts- und Nahrungsmittelorganisation der UNO. Ein Zwischenfazit, das Problem ist, Kriege und Konflikte führen zu Preisanstiegen und Engpässen. Finanzspekulationen erzeugen Preisspitzen und Schwankungen. Die Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel schwächt Konsumentinnen und Landwirtinnen und die Klimakrise bedroht, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber hat eben negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Mit Extremwetterereignissen, Veränderungen der klimatischen Bedingungen etc. Der Druck auf die landwirtschaftlichen Betriebe wächst und die Marktmacht von Supermärkten und transnationalen Getreidehändlern, darauf sind wir heute gar nicht eingegangen, nimmt zu. Alternativen. Zum einen mal so auf einer übergeordneten Ebene wollte ich Ihnen das Konzept der Ernährungssouveränität vorstellen. Das ist entwickelt worden von Via Campesina. Das ist ein Zusammenschluss kleinbäuerlicher Strukturen weltweit. In Deutschland ist zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, die ABL, Mitglied. Und die haben schon 1996 das Konzept der Ernährungssouveränität vorgestellt als alternatives Konzept von der Produktion und Konsumption von Lebensmitteln. Also das ist ein Konzept, eine Idee. Zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft in Deutschland ist eine Umsetzung dieser Idee.
Sie definieren eben Ernährungssouveränität als das Recht der Menschen auf gesunde und kulturell angemessene Lebensmittel, die einer umweltverträglichen und nachhaltigen Herstellung entstammen. Sie ist das Recht der Menschen, ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst zu bestimmen. Ernährungssouveränität stellt die Ziele und Bedürfnisse derjenigen ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme und Politiken, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren. Ganz viel davon ist auch im Recht auf Nahrung, das ja auch im Menschenrecht enthalten und auch von der UNO propagiert wird. Was aber in diesem Konzept anders ist und wichtig ist, ist so eine Demokratisierung von Ernährungssystemen. Sie sagen, wir brauchen eine Form von Nahrungsmittelherstellung, wo es eine Mitbestimmung von Produzenten und Konsumenten darüber gibt, wie hergestellt wird, wie verteilt wird.
Ich glaube, das ist auch das Besondere, dass es eben nicht nur um die Produzenten geht, die anders produzieren und vermarkten, wie es ja im fairen Handel vielleicht ist oder in der Biolandwirtschaft, sondern dass die Konsumenten auch das Ganze mit beeinflussen.
Das Konzept der Ernährungssouveränität, verschiedene Projekte setzen das Konzept um. Konkrete Beispiele. Als erstes die solidarische Landwirtschaft. Das Prinzip ist, dass eine Gärtnerei und ein landwirtschaftlicher Betrieb baut Gemüse und Obst. Es gibt auch solidarische Landwirtschaften mit Tierhaltung. Bestellen das Feld, machen Aussaat, Ernte alles. Eine Gruppe von Konsumentinnen finanziert das alles, bekommt jede Woche das, was geerntet wird. Die Risiken werden gemeinsam getragen, also wenn es wegen Überschwemmungen, Wildschwein etc. einen Ernteausfall gibt, dann gibt es halt weniger Gemüse, was wöchentlich zur Verfügung steht. Gleichzeitig ist die Verteilung von dem geernteten Gemüse und Obst wird zum Teil von den Konsumentinnen übernommen. Manchmal fährt der Hof das zu Verteilerpunkten und in einigen Solawis ist es auch so, dass die Konsumentinnen auf dem Feld mithelfen zur Erntezeit, wenn viel Arbeitskraft benötigt werden. Also es wird nicht über den Markt geregelt, sondern über ein solidarisches Zusammensein. Merkmale sind somit regional-saisonal, kurze Lieferwege, meist ökologische Landwirtschaft und auch gesund, weil es direkt vom Feld kommt. Die Solawi umgeht damit den Einzelhandel, ist eben immun gegen diese Mitnahmeeffekte von Supermärkten, sind regionale statt globale Kreisläufe, die Risiken werden gemeinsam getragen und Essen ist auch was, was die Gemeinschaft organisiert. Wir kommen zu einem weiteren Problem, Lebensmittelverschwendung. Containern waren früher einfach die Entnahme von den Abfällen der Supermärkte. In Bayern wurde das sehr restriktiv behandelt, es war eine Straftat. Seitdem Foodsharing entstanden ist, ist es nicht mehr so verbreitet. Aber das Problem, was beide angehen, ist eben die Lebensmittelverschwendung. Eine Zahl von 2022, 10,8 Millionen verschwendet wurden in Deutschland und auch weltweit.
Die Hochschule Münster, die haben eine sehr detaillierte Aufstellung gemacht. Was jetzt uns hier in Deutschland lokal angeht, das sind erstens die ganzen Sachen, die auf dem Acker liegen bleiben, weil die Landwirte sie gar nicht mehr anbieten, weil das Hinfahren schon viel zu teuer ist, wenn das Risiko hoch ist, dass Edeka oder Rewe sagt, kannst du gleich wieder mitnehmen. Und was eben auch nicht gezählt wird, das sind zum Beispiel die ganzen An- und Abfahrverluste, die passieren, also in der Herstellung. Die zählen nicht als Lebensmittelabfälle, sondern einfach als produktionsbedingte Ausfälle. Und wenn zum Beispiel Fehletikettierungen sind oder solche Sachen, die werden hier gar nicht dazu gerechnet.
Zum Beispiel bei der Kartoffelernte, die Erntemaschinen, besonders kleine Kartoffeln, ernten die nicht. Das lohnt sich monetär nicht und da zeigt sich, das Leben ist egal, wenn der Preis nicht stimmt.
Ich habe dazu noch eine konkrete Zahl, wenn man das nicht alles mitrechnet, kommt man auf 18, 19 Millionen Tonnen.
Das sind jetzt noch ein paar Beispiele von Lebensmittelrettung. Es gibt Too Good To Go, das ist von Restaurants oder Bäckereien. Wenn sie Essen übrig haben am Ende des Tages, das ist so eine App, dann sieht man, die haben ein Abendessen übrig, kostet dann die Hälfte und man kann es abholen und im Restaurant würde es eigentlich wegwerfen. So Gut Für Die Tonne ist eine App der Bundesregierung. Da werden so Rezepte für Sachen, wo man vielleicht nicht weiß, was man mitmacht, kann man darauf finden. Die größte Lebensmittelrettung ist aber Foodsharing. Ein paar Zahlen von der Foodsharing-Homepage. Das System ist, Supermärkte, Bäckereien, auch Restaurants stellen ihre Sachen, die sie sonst wegwerfen würden, zur Verfügung. Und Foodsharing holt die ab und bringt sie zu Verteilern, wo dann sich alle daraus bedienen können.
Also es gibt einige Supermärkte und auch Hersteller, die ganz klar sagen, wir werfen es lieber weg, als dass wir es irgendjemandem geben.
Ich habe noch zwei Beispiele. Nochmal auf die globale Ebene. Hier geht es vor allem um Kaffee. Ich habe sehr bewusst nicht den Fernhandel hier als Beispiel herangezogen, sondern den solidarischen Handel, weil er darüber hinausgeht. Das Beispiel des Kollektivs Aroma Sabatista, das ist ein Kaffeekollektiv in Hamburg, die direkten Handel mit Kaffeebäuerinnen in Mexiko und Kolumbien betreiben, die gemeinsam mit denen die Preise aushandeln. Sie haben dauerhafte Beziehungen und legen die Preise gemeinsam fest und die bleiben auch stabil über längere Zeit. Sie finanzieren die Ernte vor, wenn das notwendig ist. Auch wenn der Kaffee in schlechterem Zustand ist, wird er auch gekauft. Auch auf globaler Ebene sind direkte Beziehungen möglich. Und dann habe ich noch ein Beispiel, ein selbstorganisierter Super-Koop. Das ist ein Beispiel gelebter Alternative. Und dazu zeige ich jetzt ein kleines Filmchen.
4000 Produkte, viele davon frisch und regional. Das Besondere hier, der Supermarkt gehört denen, die hier arbeiten. Als Mitglied erwirbt man Anteile am Supermarkt für mindestens 100 Euro. Eine Bedingung, mindestens 3 Stunden im Monat ehrenamtlich arbeiten. Supercoop betreibt wie die internationalen Vorbilder eine transparente Preispolitik. Für die 1300 Mitglieder gibt es die Lebensmittel mit einem fixen Aufschlag von 26%. Im Schnitt 20% günstiger als in regulären Bio-Supermärkten. Jedes der Mitglieder kann sich einbringen, sich Produkte für das Sortiment wünschen oder über die Verteilung der zukünftigen Gewinne mitentscheiden.
Damit sind wir am Ende angelangt und haben jetzt noch ein bisschen Zeit.
Erstmal vielen Dank Ihnen.
Ja, wir haben heute Abend viel gehört und können jetzt gerne in die Diskussion einsteigen. Bei dem letzten Beispiel fiel mir der Schmanddippen ein. Das hat ja auch so einen ähnlichen Ansatz. Das haben wir ja direkt hier vor der Haustür.
Der Schmanddippen in Quick-Dittmold, der Inhaber ist ein Kaufmann, der ist jetzt 68 und 69, will langsam kürzer treten oder auch das Ganze abgeben und wir haben einen Verein gegründet, der den Schmanddippen übernehmen will. Kleiner Bioladen.
Kleiner Bioladen.
Ja. Wir übernehmen den am 1. Juni. Das wird ein Mitgliederladen sein, das heißt, wir zahlen erstens Vereinsbeitrag, die unterschiedlich sind, je nach Vermögen, per Selbsteinschätzung. Und das Besondere auch, jede zahlt im Monat so und so viel per Dauerauftrag in den Laden ein und kauft das quasi ab, sodass der Laden eine gewisse Sicherheit hat, dass er weiß, er kriegt pro Monat so und so viel schon fest per Dauerauftrag rein. Das gibt eine Einkaufssicherheit für den Laden und gewährt vielleicht auch, dass die Leute dann tatsächlich dann auch da einkaufen und nicht woanders.
Ja, vielen Dank für diese super Ergänzung. Wir haben ja heute ganz viel gehört von Marktkonzentration und Kartellrecht und sonst was bis hin zu den Alternativen. Und ich möchte jetzt gerne nochmal das Feld öffnen, da nochmal Fragen zu stellen oder Themen zu vertiefen, die Sie jetzt ganz besonders interessieren.
Also wollte ich einfach mal fragen, ob Sie von politischen Bewegungen und Themen auch in Afrika oder etwas wissen, die nicht auch vor Ort sagen, okay, da machen wir nicht mit, wir machen unser eigenes Modell.
Also der faire Handel ist natürlich ein Beispiel oder eben der solidarische Handel und der Zusammenschluss in Kooperativen. Vor allem Kleinbäuerinnen in Ländern des globalen Südens haben eigentlich dann nur, also wenn sie entweder für den Lokalmarkt zu produzieren, dann sind sie auch nicht selten betroffen von der Ausweitung von einer industrialisierten Landwirtschaft. Oft ist es ja nicht so, dass sie nicht weiter produzieren können, weil sie ihre Sachen nicht mehr verkaufen können. Wenn sie auf dem lokalen Markt verkaufen, werden sie auch vertrieben. Da gibt es einfach auch viele Konflikte. Und was den internationalen Handel angeht, in Kooperativen, in Zusammenarbeit mit dem fairen Handel, was einfach so die größte Bewegung ist, oder in kleinen Initiativen wie jetzt dieses Beispiel aus dem solidarischen Handel. Und natürlich von Land zu Land stellt sich unterschiedlich dar. Gerade was Landrechte angeht, gibt es eigentlich die ILO-Konvention 169, wo indigene Gemeinschaften haben nach diesem Recht das Recht, vorher befragt zu werden, bevor große Landwirtschaftsprojekte, Bergbauprojekte auf ihrem Gebiet stattfinden. Und es gibt auch immer wieder Fälle, wo das eingeklagt wird mit Erfolg. Viele Fälle gibt es auch, wo es übergangen wird, aber es gibt schon in verschiedenen Bereichen Möglichkeiten.
Vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Also ich weiß, das Brot für die Welt, und das gilt sicher auch für Miserior, ganz gezielt solche kleinbäuerlichen Gruppen auch unterstützt, auch vor allen Dingen rechtlich, dass die ihre Rechte wahrnehmen können. Und auch diese Projekte, die wir hier ja auch finanziell mit unterstützen, die sind genau ja dafür da, dass die sich auch selber organisieren können. Und FIAN ist auch eine bekannte internationale Organisation. Da geht es ja auch um das Recht auf Ernährung und Menschenrechte im Ernährungssektor.
Seit 1960 sind die Lebensmittelpreise kontinuierlich gesunken. In Relation zum Einkommen sind die Lebensmittel seit 60 Jahren, werden die jedes Jahr immer billiger. Und das scheint in der Bevölkerung gar nicht so angekommen zu sein. Es wird ja alles immer teurer, das sagen wir so schon immer.
Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind vergleichsweise gering zu anderen Ländern. Gleichzeitig gibt es ja Höfe sterben und landwirtschaftliche Betriebe, die nicht immer wirtschaften können. Also man könnte natürlich auch sagen, die Lebensmittelpreise sind zu niedrig. Wie Sie gesehen haben, es kommt ja auch nicht bei den landwirtschaftlichen Betrieben an.
Also das, was ich sagen wollte, passt eigentlich zu einigen von den Gesagten ganz gut. Es geht mir nämlich um die Europäische Bürgerinitiative für Nahrung ist ein Menschenrecht für alle. Und da geht es um zum Beispiel die Eindämmung der Landkonzentration. Es geht darum, dass Lebensmittel einfach keine Waren wie alle anderen Waren sein sollten. Und eigentlich, das ist jetzt eine Ergänzung vom Ernährungsrat Kassel, Ernährung sollte unserer Ansicht nach zur Daseinsvorsorge gehören und sollte aber auch beinhalten, dass es faire Löhne für die Produzenten gibt. Und das ist natürlich auch ein Zusammenhang, wenn man sagt, man bezahlt die gut genug und man stellt die Lebensmittel auch so her, dass nicht die Arbeiter und die Umwelt ausgebeutet werden, dann werden sie natürlich teurer und dann muss man eben auch die Konsequenzen ziehen, dass man sagt, ja, es ist aber kein Marktobjekt und wir müssen Möglichkeiten finden, diese Lebensmittel, die in der Produktion teurer werden müssen, wenn die Kosten nicht externalisiert werden sollen, wie es im Moment mit Pestiziden und Dünger und so weiter passiert, dann müssen wir andere Wege als Verkauf am Markt finden, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Und es geht bei dieser Initiative dann auch darum, dass das ganze Regelwerk auf EU-Ebene in ganz vielen Bereichen angepasst, Nahrungsmenschenrecht sicherzustellen, auch in der EU.
Wollen Sie vielleicht noch was zum Ernährungsrat erzählen?
Also Ernährungsrat ist nicht in Kassel erfunden worden, das ist ein Konzept, das gibt es überall weltweit, auch in Deutschland. Und das Ziel ist immer, das Ernährungssystem vor Ort zu beleuchten und zu verbessern. Was das dann konkret heißt, das kann jeder Ernährungsrat selbst überlassen, das hängt auch von der Stadt immer ab. In Kassel haben wir uns vor 3 Jahren ungefähr gegründet. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass es halt klimafreundlich sein soll und dass das Essen eigentlich immer gutes Essen für alle. Und gutes Essen heißt, dass es Essen gut ist, aber auch, dass es gut produziert wird und dass alle, die damit zu tun haben, auch wirklich davon gut leben können. Und eine Sache, wo durch der Ernährungsrat vielleicht am meisten im Moment bekannt ist, ist die Kantine für alle. Die findet im Moment jeden Dienstag statt, Wesertor Stadtteilzentrum. Und da geben wir selbstgekochtes Essen aus. Im Moment sind es so circa 100 Leute. Es wird ehrenamtlich gekocht. Was wir einkaufen, ist alles Bio. Wir kriegen aber auch Sachen gespendet, die sind zum Teil Bio, aber zum Teil auch nicht. Aber alles, was wir dann selbst bezahlen, da wollen wir auch die ökologische Landwirtschaft unterstützen.
Im Grunde, alle diese Initiativen verlassen ja schon etwas auch das marktwirtschaftliche System, weil das marktwirtschaftliche System ja ganz offensichtlich viele Schwächen hat. Aber wie organisiert man das dann anders? Ich bin auch der Meinung, die Lebensmittelpreise müssten höher sein, damit die Produzenten genügend bekommen. Das hat aber auch zur Folge, dass wahrscheinlich dann auch die Sozialleistungen erhöht werden müssten. Und das ist wiederum gesellschaftlich, politisch hoch umstritten. Also man kommt von einer Sache zur anderen, aber ich finde, das gehört auch alles zusammen.
Ich war im November auf einer Exkursion
in Italien.
In Italien ist es so, die haben relativ viele Nahrungsmittelexporte und fast die ganze Landwirtschaft. 600.000 Leute arbeiten in der Landwirtschaft prekär. Die Italienerinnen machen das nicht, weil sie damit zu wenig Geld verdienen können, weil die Nahrungsmittelkonzerne den Preis bestimmen. Also müssen die Migranten sich da verkaufen für die Produktion von Nahrungsmitteln. Das sind Orangen, das sind Tomaten, das ist Fenchel, das ist Olivenöl und. Die müssen praktisch auf Knien hinrutschen zu diesen Arbeiterstrichen und darum betteln, dass sie Arbeit kriegen.
weil sie haben keine Papiere, sie haben keine Unterkunft und dergleichen. Und das ist die Basis von der italienischen Lebensmittelproduktion.
Obwohl es italienische Gesetze gibt, dass Arbeit fair bezahlt wird, aber das ist halt so ein Zusammenspiel von Weggucken, von Mafia.
Und es gibt dazu einzelne Initiativen, die sagen, wir produzieren das selber, also mit den Schwarzafrikanern meistens, und vermarkten das direkt. Aber ich sage nur, alles, was wir an billigen Lebensmitteln aus dem Ausland kriegen, oder Spanien, Griechenland oder Italien oder Portugal ist, es ist nicht normal, Trauben zu essen im Winter. Und alles, was aus diesen Ländern kommt, beruht mehr oder weniger auf Sklavenarbeit. Deswegen, ich bin kein großer Fan von Kohl, aber man muss sich das wirklich überlegen.
Aber so viel ich weiß, gibt es da auch Kooperativen, die ihre Produkte im Weltladen
oder bei Schmackes oder so.
Was muss eigentlich passieren, damit sich politisch auch was tut? Dass man das wirklich systemisch betrachten kann. Also aus der Perspektive der Mangelernährung, weil die Leute einfach am Ende des Monats kein Geld mehr haben. Und da sprechen wir nicht vom Bioladen, sondern davon, dass das Geld nur noch reicht für zucker- und fetthaltige Speisen, die billig sind. Bis hin, dass wir aufpassen müssen, das Land nicht zu veräußern. Also zu sagen, ja, wir hier in Europa, wir machen jetzt ganz viel Naturschutzfläche. Dafür wird aber irgendwo anders in der Welt angebaut. Also ich rede jetzt von der Masse, nicht von so kleinen Mengen, sondern wirklich von Ernährung für alle, dass wir dann einfach sagen, ja, wir haben bessere Waffen und wir holen uns das Land dort, wir produzieren eben dort, wo wir uns das Land kaufen können.
Ich finde, man sieht nochmal, dass es auch zusammengehört. Natürlich kann man sagen, Lebensmittel sind zu günstig, aber trotzdem können sich viele das nicht leisten oder kommen in die Bredouille, Lebensmittelpreise steigen. Und man muss auch noch mehr zusammendenken. Lebensmittel sollten nicht dem Markt überlassen werden, aber Wohnen genauso wenig, Gesundheit genauso wenig, Wasser genauso wenig, und das hängt alles zusammen.
Wofür brauchen wir den neuen Markt eigentlich noch, wenn das doch nicht schafft, die Güter so gleichmäßig zu verteilen, dass für alle das gute Leben bleibt?
Ich erlebe jeden Tag, dass Menschen zu mir an den Verteiler kommen und mir erzählen, dass sie sich die Lebensmittel nicht leisten können. Selbst wenn wir Angebote machen oder wenn wir beim Ernährungsrat 100 Menschen erreichen, die dieses Essen bekommen, da findet ja kein Umdenken statt, weil es gar nicht umdenken können, weil diese Menschen im nächsten Moment zu Aldi, Lidl und sonstiges gehen und sich diese Lebensmittel holen, die sie sich leisten können. Was mir fehlt, ist wirkliche Ansätze, was können wir tun, um das zu ändern.
Also ich würde nicht sagen, dass das umsonst ist, sondern wenn man Alternativen denkt, merkt man ja schon, das bestehende System hat so viele Nachteile, dass es Alternativen braucht. Und dadurch entsteht ja schon eine Veränderung. Und es braucht immer so eine gewisse Schwelle von Alternativen, bis das auch mal systemisch wird. Es braucht nicht unbedingt eine Mehrheit. Es reicht eine kritische Masse von 20-30%, die etwas anders machen wollen und auch anders machen, um tatsächlich Verhältnisse zu verändern. Das klingt alles sehr utopisch, aber an einigen Beispielen kann man das schon verdeutlichen. Aber man darf nicht nur die Alternativen entwickeln, sondern man muss auch gucken, wie man im System selber auch zu Änderungen kommt. Und da muss man sich politisch engagieren.
Der Ernährungsrat Kassel hat sogar die Gewaltbestände erstellt und da ein Punkt, bestehen sie zur reifungsfreien Essen an Schulen und Kindergärten. Das haben natürlich nicht alle Parteien geantwortet, aber immerhin 6 Stück. Also die haben alle gesagt, sie finden das gut. Und das ist schon mal ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, würden sie das unterstützen? Natürlich habe ich jetzt kein Finanzierungskonzept von den Leuten bekommen. Aber es ist halt was, wo man anfangen kann und als nächsten Schritt hingehen kann und sagen, das war eure Antwort, jetzt machen wir mal. Also nicht wir, sondern zusammen. So wäre halt mal ein Weg, wie man weiterkommt.
Also ich denke, es hat sich einiges getan. Meine 3 Kinder, da gab es noch kein Angebot von Essen in der Schule. Das war für mich als berufstätige Mutter schon eine herbe Herausforderung. Heute haben wir doch in vielen Schulen das Angebot von Essen. Das muss mehr als gesellschaftliche Aufgabe noch wahrgenommen werden. Also jeder kann in seinem Kleinen was tun. Zum Schmanddippen gehen, selbst Erntefeldwagen oder was weiß ich. Und das bewirkt auch etwas.
Aber ich finde, Kochen und Versorgung mit Leben, das muss ein Thema in allen Schulen werden. Und da glaube ich, da müssen wir noch ein ganz anderes Bewusstsein entwickeln und da muss auch mehr politischer Druck kommen.
Ich finde aber auch Aufklärung sehr wichtig. Es sind Preise immer angestiegen, nachvollziehbar. Energiepreise, Klimawandel. Aber als dann die Verhältnisse sich wieder gebessert haben, die Wege frei waren, die Energiepreise runtergegangen sind, sind die Preise nicht runtergegangen. Und ich finde, da braucht es auch eine wache Zivilgesellschaft, die das auch anprangert und sagt, warum bleiben die Preise so hoch, wenn doch eigentlich die Energiepreise wieder runtergegangen sind. Also dass die Preispolitik der Märkte auch in Frage gestellt wird.